Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir hörten es schon, mit dem heutigen ersten Advent beginnt ein neues Jahr, ein sogenanntes neues Kirchenjahr. Wie begeht man so einen Jahresbeginn? Mit Raketen und Böllern? Oder mit Glühwein und Lebkuchen? Hören wir mal auf den Predigtext für heute. Der steht in Matthäus 21, 1 bis 11 und ich lese aus der Hoffnung für alle. Matthäus 21, 1 bis 11. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: Sagt dem Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Für die, die diesen Text schon kennen, über welchen Ausdruck, den die Hoffnung für alle so völlig anders als Luther übersetzt, seid ihr gestolpert? Also mir ist es so gegangen, mitten im Text, und doch kommt er nicht stolz daher. Den Begriff kannte ich noch nicht in dem Zusammenhang. Wörtlich steht da, und so haben wir es auch richtigerweise gesungen, der sanftmütige König. Sanftmütig. Kann man sagen, nicht stolz. Aber was heißt das denn jetzt und was haben wir davon, vom sanftmütigen König? Die Eselin, eine Verheißung, die sich erfüllt, der Prophet Zacharja, der das Gleiche sagt wie Jeremia, Palmzweige und Kleider, der Sohn Davids, Hosianna. Genau. Alles das sind Worte, die uns unweigerlich in die beiden kirchlichen Hochfeste hineinführen, in die Adventszeit heute und später auch in die Passionszeit. In beiden spielt dieser Text eine Rolle. Es ist damit der einzige Bibeltext, der an zwei verschiedenen Stellen im Jahr Predigttext sein kann. Und zugleich entführen uns diese Worte an den Ort des Ursprungs dieses Geschehens. Wer schon mal in Israel war, wie ich selbst, der hat vorm inneren Auge einige Bilder jetzt vor Augen. Dürftig bewachsene Berge, kopfsteingepflasterte Straßen, nichts für High Heels. Eine uralte Stadt auf Hügeln zwischen tiefen Tälern, Kidrontal, Hinnomtal. Schließlich kommt man in eins der Stadttore, gebaut aus riesigen Sandsteinquadern. Alles ziemlich karg und trist. Jerusalem, Bethphage, der Ölberg. Sie haben für uns in den kirchlichen Hochfesten einen feierlichen Klang. Und ja, es sind die Orte, die der Ursprung unseres Glaubens. sind die Orte, an denen die neue Zeit ihren Anfang nahm, über die wir Jahr für Jahr neu nachdenken. Es ist aber auch zugleich die Zeit für uns hier in Deutschland und Westeuropa und Amerika, ach inzwischen ja weltweit, von Plätzchenduft und Knoblauchbrot, Punsch und Glühwein, Kettenkarussell, Lichterketten, heimelige Atmosphäre gemischt mit einer gehörigen Portion Kommerz. Und doch, wenn wir so ein bisschen diesen Gedanken von vorhin folgen, auch eine Zeit der Vorfreude, wenn man es denn zulässt. Wenn wir nicht zu ungeduldig und vorschnell schon ans Ziel kommen wollen, unterm Tannenbaum. Nicht umsonst wehren sich einige mit mir, dass der hier zu früh steht, auch wenn er Atmosphäre ausstrahlt. Advent ist noch nicht Weihnachten. Danke, Susanne. Das ist die Zeit der liebevoll gepackten Geschenke, ja, aber immer noch die Zeit der Verstecke. Sogar die Werbung spielt damit, wenn Kinder unter Tische krabbeln und nach Kartons mit diesem berühmten lächelnden Symbol eines Internetanbieters suchen. Es ist die Zeit, wo man neuerdings wieder auch davon singt und wo es klingt. Sogar in der Brita Arena steht ein Riesenplakat. Weihnachtssingen am so und so viel. Ist wieder modern. Im Stadion. Eine Zeit, wo Geschichten vorgelesen werden, wo man sich aufs Schenken und beschenkt werden vorbereitet, aber eben auch eine Zeit, in der ich realisiere, dass ich mir das Entscheidende nicht selber schenken kann, sondern darauf angewiesen bin, beschenkt zu werden. Der, an dem mein Leben hängt, er, der damals in die Stadt Jerusalem eingezogen ist, unter den Blicken der Neugierigen und den Hosianna-Rufen der Pilger. Sanftmütig, ohne Stolz. Das ist das Wort, das mich von Anfang an am meisten angerührt hat. Warum? Weil ich mir als Kind schon nichts darunter vorstellen konnte. Das klang geheimnisvoll, mystisch. Noch schöner dann in seiner immer wieder gesungenen Fassung: Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Ja, also im übertragenen Sinne, Sanftsein ist seine Kutsche. Sowas von Aschenbrödel und fünf Nüsse. Später als Erwachsener habe ich dann begriffen, dass in diesem einen Wort, das ich nicht verstanden habe, alles liegt, was da kommt. Oder genauer gesagt, wer da kommt. Das Kind in der Krippe. Der Gottes- und Menschensohn, der die Menschen liebt. Der am Kreuz stirbt und wieder aufersteht. Sanftmütig. Zählt man die Wörter unseres Bibelabschnittes, ob in der Ursprache oder bei Luther oder eben in der Hoffnung für alle das Wort Stolz, dann wird man feststellen, dass es genau in der Mitte liegt. Sanftmütig, nicht stolz, ist das Zentrum dieses Textes. Ein König, der sanftmütig kommt. Jetzt aber genug der Adventsstimmung. Können wir den überhaupt gebrauchen? Wird der sich durchsetzen können? Kann ein sanftmütiger König Probleme meistern? Kann der den Despoten und Warlords, den Bandenchefs und Diktatoren Paroli bieten? Brauchen wir damals wie heute nicht einen, der Macht hat? Auch wenn er vielleicht mal eine komische Frisur hat. Braucht's nicht so einen? Der draufhaut, der sich durchsetzt, der den Leuten zeigt, wo es lang geht, der in der Krim aufräumt, wo sich Schiffe rammen und man nicht weiß, wer hier wen provoziert, der die Kampffähne der ISIS stoppt, der den Hedgefondsmanagern das Handwerk legt, der Steuerbetrügern auf die Schliche kommt, den Menschenhändlern den Nährboden entzieht. Tritt da einer sanftmütig auf?
der wird doch ausgelacht.
Wer sich dem großen Geld und seinen Handlangern in Politik und Rechtsprechung widersetzt, der wird zur Not auch aus dem Verkehr geräumt. Mitten in einer politischen Botschaft. Weg. Ja, der ist tot. Und auf dem G20-Gipfel sitzen sie alle zusammen. Ein sanftmütiger König dabei? Mitunter sind sie schlimmer als die römischen Besatzer damals. Mit einem Mausklick können sie heute Geldströme rund um den Globus fließen lassen, können sie Landschaften ausradieren und ganze Staaten zu Fall bringen. Eine endlose Hollywood-Story, kann man super Filme draus machen. Absolut spannend, wenn sie nicht so realitätsnah wären. Wie kommt es, dass man in den Stadttoren Jerusalems damals so sehnsüchtig auf den sanftmütigen König wartete? Ich will es euch erklären, das ist für mich nämlich eine topaktuelle Geschichte. Die Menschen damals hatten nämlich ihre Erfahrungen gemacht, wir eigentlich auch. Erfahrungen mit den Besatzungsmacht und Erfahrungen mit selbsternannten Anführern. Sie hatten durch Jahrhunderte hindurch die Erfahrung gemacht, dass ein Aufstand, wenn er denn günstig verlief, durchaus in die Freiheit führen konnte. Doch diese Freiheit war nie von langer Dauer. Binnen kurzem etablierte sich eine neue Führungsschicht. Und so hoch ihre Ziele auch gewesen sein mögen, schon bald begannen die ersten eigenen Interessen in den Blick zu nehmen. Pöstchen wurden in der Familie vergeben. Ja, manche Staaten, da ist das alles Verwandtschaft, was da so mit Kopftüchern im Thronsaal sitzt. Alles Verwandtschaft. Und wenn da einer aus der Spur, ist er weg. Dann ist er weg. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn dann kommen die Wendigen, die sich mit den neuen Herrschern ohne Skrupel arrangieren können. Längst gab es wieder damals schon die vom Volk so verhasste Palastwache, die Spitzel kamen wieder, die Privatarmeen. Es folgten, das kann man in der Geschichte immer wiederholt nachvollziehen und beobachten, Advokaten, die Gesetze passend zu machen verstehen. Die Großgrundbesitzer und Sklavenhalter, die die Arbeit verknappen konnten, die Löhne, die Nahrungsmittel, bis schließlich der Verdienst eines Mannes nicht mehr zum Lebensunterhalt reicht. 2000 Jahre her und heute immer noch gängige Praxis. Dann war es Zeit, dass sich neuer Widerstand formierte, neue Aufrührer und neue Anführer. Die Leute in den Stadttoren Jerusalems kannten das. Sie sehnten sich damals danach, dass endlich einer kommt, wie der Prophet Jeremia verheißen hatte. Wir haben es eben gehört. Ein gerechter Spross aus dem Hause Davids, der wohl regieren wollte, das Volk Israel in seinem Land sicher wohnen lassen würde und Recht und Gerechtigkeit aufrichten würde. Und dessen Macht eben nicht auf Soldaten und Schwertern, nicht auf geschicktem Taktieren und listige Manöver, sondern allein auf das Wort gegründet sein würde, auf die Überzeugungskraft dessen, was er sagte und was er tat. Auf nichts anderes. Der da unter dem Jubel der Menge in die Stadt einritt, dem eilte tatsächlich der Ruf voraus, er könnte ein König sein, der für Gerechtigkeit sorgt, ohne dass man sich vor ihm fürchten müsse. Wie kam man auf dieses Bild? Man hatte einfach beobachtet, was er erreicht hatte in der Kürze der Zeit. Er hatte zum Beispiel die Spitzel der Machthaber mit Aufrichtigkeit entwaffnet. Er hatte Egoisten durch Zuwendung, ganz schlichte Zuwendung, geheilt. Er hatte die Erbarmungslosen mit seiner Wehrlosigkeit barmherzig gemacht. Da steht doch ein hoher Offizier am Schluss unter dem Kreuz und sagt, das muss Gottes Sohn gewesen sein. Einer, der sonst nur das gewöhnt war. Der hatte die Kaputten zurück ins Leben gebracht oder wie es die Evangelisten zusammenfassend sagen, die Lahmen gehen und die Blinden sehend gemacht. So einem waren die Menschen damals gerne bereit zu folgen, denn in seiner Gegenwart fühlten sie sich selbst geheilt. Seine Gegenwart rief auch ihnen alle besten Kräfte wach. Naja, für 5 Tage. Denn die ihn bejubelten beim Einzug in Jerusalem haben ihn, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, am Ende am Kreuz sterben sehen. Ja, sie hatten ihn am Ende selbst dahin gebrüllt, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hatte. Jedenfalls nicht sofort und so, wie sie sich das vorstellten. Viele konnten nicht anders, als ihren Blick abwenden, enttäuscht und ernüchtert. Doch dann begannen einige daran zu glauben, dass er am 3. Tage auferstanden sei. Sie sahen ihn schließlich zum Himmel auffahren und formulierten für sich, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzen würde und einstmals wiederkommen würde. Diese Hoffnung, die damit verbunden ist, hat sich gehalten bis auf den heutigen Tag. Er wird wiederkommen. Advent. Das Warten darauf und die Hoffnung hat die Christenheit durch ihre Geschichte hindurch kultiviert. Christen sind Menschen in Erwartung, wenn wir vom Advent herkommen. Und diese Erwartung hat auch ihre besondere Jahreszeit, den Advent, der ganz schlicht übersetzt heißt, er kommt. Ganz schlicht. Warten und hoffen heißt dann, ich zitiere, die Gegenwart von der Hoffnung her so zu gestalten, dass sie dem, worauf wir hoffen, entspricht. Nochmal. Die Gegenwart, das, was jetzt ist, von der Hoffnung her zu gestalten, was einmal sein wird, dass sie dem, worauf wir hoffen, entspricht. Mit dieser Aussage ist eine Frage verbunden. Lebe ich so, dass das, was ich jetzt tue und sage, dem entspricht, worauf ich hoffe? Lebst du so, dass dein Leben dem entspricht, worauf du letztlich hoffst? Das ist Advent. Geduld haben können, warten können, mit den Verstecken leben können. Bis Weihnachten. Oder besser, bis Christus wiederkommt. Können wir das? Oh, Geduld. Ich? Nein. Das ist aber angesagt. Und die Adventszeit ist nur ein Beispiel dafür. Lassen wir uns darauf ein. Ich sehe noch einmal die offenen Tore der Stadt Jerusalem vor Augen. Und unsere Gemeinde macht sich bereit, immer wieder neu ihre Türen zu öffnen für die, die bei uns stranden und gestrandet sind. Denen, die in ihrer Heimat verfolgt, unterdrückt oder vertrieben werden. Die Geschichte ist 2000 Jahre alt und hat noch nichts an Aktualität verloren. Unsere Gemeinde macht sich jeden Donnerstag Nachmittag dazu bereit, solchen eine Hoffnung, solchen eine Heimat zu geben, für die im Stall keine Herberge ist. Ja, das kann laut sein. Das kann auch richtig anstrengend sein. Und schon damals haben sich Maria und Martha in der Küche in die Haare gekriegt. Alles nichts Neues. Ich sehe den sanftmütigen König in die Stadt einziehen und ich entschließe mich daran zu arbeiten, dass in unserem Gemeinwesen der Gewalt ihre Grundlage entzogen wird. Dazu gehört auch, und jetzt wird es schwierig, das gebe ich zu, dass wir eine ganz klare Absage denen erteilen, die die Verrohung in unserer Gesellschaft vorantreiben. Ganz gleich, ob sie dies unter dem Deckmäntelchen einer Religion tun oder eines wie auch immer verstandenen Nationalismus. Gewalt hat in der Gesellschaft des sanftmütigen Königs keinen Platz. Diese Absage gilt auch denen, die unsere Gesellschaft auf scheinbar ganz legale Weise aushöhlen durch Steuersparmodelle, Profitgier und klug eingefädelten Betrug. Jetzt verteilen sie wieder Geschenke. Rentenerhöhung. Obwohl sie wissen, dass in 10 Jahren kein Geld mehr da ist. Ich möchte mich einsetzen und ja, ich möchte teilen. Aber ich möchte auch Position beziehen. Und ich möchte zur Ruhe finden im Advent. Ich möchte die Türen meines Herzens öffnen. So wie es in der 5. Strophe eines weiteren Adventsliedes heißt: O komm, mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ist das so? Ja, ich möchte, dass er bei mir ankommt. Und ich möchte dadurch bei mir selbst ankommen. Ich versuche still zu werden, was noch viel schwieriger ist, Stille auszuhalten. Eine Stunde mal zwischendurch. Eine Kerze, Stille und sonst nichts. Das habe ich mir vorgenommen für die nächsten 4 Wochen. Eine Stunde am Tag. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe es mir vorgenommen. Die Adventszeit war ursprünglich einmal wie die Passionszeit eine Fastenzeit. Ja, ich weiß, Lebkuchen und ja, Kurt, Kartoffelpuffer und Apfelkompott gehören da eigentlich nicht rein, die wir beide so lieben in Limburg auf dem Weihnachtsmarkt. Einmal dürfen wir, ha? Okay. Nein, es geht nicht um Gesetzlichkeit und Zwanghaftigkeit. Aber das Wesentliche nicht durch den Tinef zu vertauschen. Denn das Wesentliche heißt eine Frage, ob er bald wiederkommt, er, auf den die Christenheit seit nunmehr 2000 Jahren wartet, wiederkommt in Sanftmut und zugleich in klar erkennbarer, deutlicher Macht Gottes? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich möchte so leben, als ob. Und der Advent ist die Zeit, die mir dazu Zeit gibt. Und der Advent ist die Zeit, die mir dazu Zeit gibt. Dir auch.